regelmäßig sich die Zahlen angucken und 15 Minuten am Tag die Zahlen angucken, hält langfristig viel Ärger vom Hals.
Online-Shop-Geflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcast. Heute mal wieder mit einem spannenden Gast, nämlich dem guten Robert Liebisch von Cashflow is King. Robert begleitet seine Kunden als externer CFO, Kunden wie Zahnheld zum Beispiel, Jonas Lieb. Aber am besten sagst du einfach mal ganz kurz selbst, Robert, was macht ihr eigentlich mit Cashflow is King? Cooler Name.
Erstmal hallo Behrendt, schön, dass ich hier sein kann. Vielen lieben Dank. Genau, Cashflow is King. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Cashflow is King. Wir sind Finance Consulting, Finance Beratung für E-Commerce Brands und wir helfen ja, zahlreichen D2C-Brands, auch Brands mit Handelware im Bereich Kosmetik, Print-on-Demand, Haushaltstechnik, in eine Richtung Fitnessgeräte. Also ist ein ganz, ganz weites Feld und sorgen dafür, dass die Finanzen ordentlich aufgesetzt werden, betreuen auch aktiv wirklich unsere Kunden und helfen strategisch operativ, dass alle Gespräche mit Banken, mit Investoren gut laufen und dass der Exit ja in greifbare Nähe kommt.
Sehr gut. Wichtiges Thema. Wir haben ja uns ja vorgenommen, dass wir heute mal so die 10 Finanzhacks der Marktführer teilen. Und bevor wir da reinstarten, das machen wir jetzt auch gleich direkt, dass die Leute hier mit richtig schön viel Input heute rausgehen. Vielleicht ein ganz kurzer Background-Check zu dir. Du hast mir gerade schon gesagt, du warst früher eBay-Seller. Da wurde ich hellhörig. Erzähl mal, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen, was du jetzt heute machst?
Tatsache, das ist der spannende Einstieg bei mir, also muss ungefähr 2005 gewesen sein, damals.
Schon ein paar Jährchen.
Ja, ist ein paar Jährchen her, genau, und da gab es noch keine große Community für E-Commerce und ich habe damals mich einfach entschieden, okay, ich will an dem ganzen spannenden Game teilnehmen und habe damals aus den USA einfach Hi-Fi-Technik importiert und die auf eBay verkauft. Und es ging relativ schnell, habe ich auch den Status als eBay-Power-Seller gehabt und war damals echt eine spannende Zeit gewesen, habe mir dann das Geld dafür auch, weil ich damals noch mitten im Studium war, im Grunde auch bei der Familie geborgt und da im Grunde also das Geld dann per Western Union nach USA transferiert. Da gab's es gab schon PayPal, aber das habe ich dafür eben nicht genutzt und genau, und dann habe ich halt gehofft, kommt da überhaupt ein Pappkarton mit der Ware an. Und bin dann irgendwie 3 Tage später zum Zoll und habe dann die Ware da abgeholt und musste die verzollen und so weiter und so fort. Also von der Pike auf wirklich gelernt und dann nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr Powerseller gewesen. Genau, so war der Start. Ne?
Sehr wild, schon fast 20 Jahre her. Da war E-Commerce ja noch ein komplett anderes Game. Da war eBay überhaupt noch ein Thema. Wobei wir auch ein paar Kunden haben, die heute auch noch über eBay verkaufen, wo es der stärkste Kanal ist. Also darf man nicht unterschätzen.
Da habe ich eine spannende Anekdote, während da habe ich damals einen Anruf bekommen aus München, hier 089 die Vorwahl. Und dann war, ich habe den Namen erst nicht ganz verstanden, war irgendwas mit Amazon am Telefon. Und die haben gesagt, hey, du verkaufst doch gerade auf eBay deine Ware. Wie sieht's denn aus? Suchst du nicht noch andere Verkaufsplattformen? Da habe ich die zurückgefragt, ihr wollt mich quasi anwerben, dass ich für euch meine Ware verkaufe. Ja, genau, richtig, das ist unser Anliegen. Und da habe ich gemeint, naja, mal schauen, ich weiß noch nicht genau, ob das mit Amazon wirklich so eine coole Idee ist, ob die wirklich sich durchsetzen werden. Ihr seid ziemlich neu und naja, der Rest ist Geschichte, ne?
Geil, ey. Verrückt. Ja, finde ich aber auf jeden Fall ganz cool, dass ihr oder dass du auch selbst Erfahrungen hast, sage ich mal, als Gründer im E-Commerce, weil das hört man ja auch häufig, dass man da irgendwie mit Leuten redet, die nur theoretisch und sowas drin sind. Und ich glaube, das ist einfach eine gute Perspektive, die man nochmal hat, wenn man selbst mal Ware gekauft hat, die auf Lager hatte und so weiter. Wenn man einfach dadurch nochmal ein anderes Gefühl, einen anderen Einblick bekommt und halt so diesen ganzheitlichen Blick. Ist ja bei uns auch der Fall. Und das hören wir auf jeden Fall immer wieder von Kunden, dass sie sehr, sehr schätzen, weil man einfach teilweise schon nochmal anders auf die Dinge blicken kann.
Man fühlt E-Commerce anders, weil nämlich, wie gesagt, wenn man die Pakete einmal bei sich zu Hause stehen gehabt hat, als Händler mit vielleicht 100, 150.000 Euro Umsatz mit Technik und so weiter, dann hat man eine ganz andere Beziehung dazu. Und wie gesagt, wenn man auch da mit Familiengeld gearbeitet hat und da also nochmal als Hintergrundinformation kein großes Erbe, nichts dergleichen, einfach wirklich mit hart erarbeiteten und versteuerten Geld, das ist eine ganz andere Welt. Und ich glaube, diese Mentalität, die hat sich einfach eingeprägt. Und das ist zum einen die Mentalität, während auch zum anderen auch, ich sag mal, wirklich, ich sag mal, die, wie kann man es am besten bezeichnen, die Verbindung und auch die Liebe zum E-Commerce. Also ich bin danach, kann mal so ein bisschen vielleicht den Bogen spannen, was danach passiert ist, durch verschiedene Felder gegangen, habe im Projekt- und Prozessmanagement auch in großen Banken gearbeitet, bei der Credit Suisse in Zürich und bei einigen Fintechs und so weiter und so fort. Also immer auch diesen Finanzkontext gehabt. Also ich liebe im Grunde so zwei Sachen, Finanzen und E-Commerce. Und als ich in diesen Banken war, habe dann auch später bei großen Projekten bei der Deutschen Bahn gearbeitet und so weiter, im Projektmanagement. Aber dieser Connect und diese heimliche Liebe zum E-Commerce ist immer geblieben. Und dann war vor 2,5 Jahren die Idee da, ich habe gesagt, ich muss auf jeden Fall wieder zurück zum E-Commerce und habe mich dann entschieden, okay, nicht als Händler, aber als Consultant, als Berater. Und dann eben meine beiden Lieblingsthemen zusammengebracht, also Finanzen und E-Commerce-Handel, ja.
Besser hättest du es nicht machen können. Wunderbar, richtig gut. Dann wissen wir jetzt, wo du herkommst und was so die Erfahrungen sind. Dann lass uns mal einsteigen mit den 10 Finanzhacks. Wir haben ja mit dem Titel einiges versprochen. Das heißt, wir dürfen jetzt auch liefern. Du hast ein bisschen was vorbereitet. Hau einfach mal raus, was ist der erste Finanzhack, den alle Marktführer richtig gut machen?
Ja, genau. Also ich glaube, die allererste Basis ist klingt total profan, ist aber in der Realität wirklich ein Riesen-Pain. Das ist die Frage, bin ich wirklich profitabel als E-Commerce-Händler? So, und das ist eben, ich sag mal, der erste ganz, ganz wichtige Punkt, wo eine gefühlte Wahrnehmung oft dominiert. Ja, das heißt, E-Commerce-Händler, egal ob wir jetzt auch da mit einem relativ geringen Umsatzlevel sprechen oder mit höheren Beträgen, also das ist diese Unsicherheit bei der Profitabilität ist einfach schwierig. Und da habe ich einfach festgestellt mit meinem Team, dass es, ich sag mal, ganz oft der Fall ist, dass man noch mit so althergebrachten Google Sheets, die man ganz am Anfang mal hatte, das im Grunde überträgt dann auf die höheren Umsatzebenen und einfach sagt, also man zieht diese alten Prozesse mit, man zieht diese alten Google-Sheets mit oder aber auch, man macht so ein bisschen das, was alle machen. Also sprich, ne, wir können ja offen reden, ich sag mal, so im Agicap verwendet, um eben zu gucken, na, das ist meine Liquidität. Das Problem ist einfach nur, dass man damit die Fragen vielleicht nicht immer durchdekliniert und bis zu Ende beantwortet und dann kommt am Ende eine unsaubere Summe raus. Und dann besteht eine große Problematik, während wenn man dann, ich sag mal, den Gashebel nach vorne drückt und wirklich in Anführungszeichen skaliert, dann multiplizieren sich im Grunde sämtliche Faktoren, die am Anfang nicht ordentlich berechnet wurden und das ist eine Problematik.
Oh ja, das ist tatsächlich eine Problematik. Da hatte ich jetzt gerade heute auch einen Fall, was ich tatsächlich häufig da sehe. Ich meine, da gibt's ja mittlerweile auch viele echt geile Tools, die ich auch selbst extrem feier. Klar, für mich das geilste Tool so, was wenn man jetzt irgendwie auch in die Marketingauswertung etc. reingeht. Und was ich da häufig sehe, ist, dass dann solche Tools im Einsatz sind, dafür Geld bezahlt wird und man eigentlich das Gefühl hat, ja, ich bin da gut aufgestellt, ich habe einen Überblick über die Zahlen. Wenn man dann aber mal auf Tuchfühlung geht, dann merkt man, nee, da ist überhaupt gar keine Übersicht da. Man ist eigentlich noch im Blindflug, weil die Daten einfach nicht richtig eingetragen sind und weil man sich viel zu wenig auch damit beschäftigt. Also das ist wirklich ein Ding, das kann ich absolut bestätigen. Es wird sehr, sehr häufig falsch gemacht und ich meine, das ist ja die Grundlage, ne? Wenn ich nicht weiß, wie profitabel ich bin, dann kann ich es auch gleich sein lassen.
Ich würde auch immer bei dem Punkt ganz wichtig, ich sag mal, die Gegenrolle einnehmen. Ich würde mir vorstellen, dass ich einfach, ich sag mal, selbst ein Wirtschaftsprüfer bei mir selbst bin und ich gezielt auf Schwachstellen gucke und einfach mal meine Meinung, die momentan besteht, ja, ich bin profitabel, einfach hinterfrage, bin ich das wirklich? Und dann wirklich jeden Stein umdrehen. Und ein ganz spannender Punkt ist zum Beispiel, wenn es um Profitabilität geht, dann behaupten die meisten, ja, das passt. Und dann frage ich halt nach, okay, wie sind deine Produktkosten, also deine Cost of Goods Sold? Ja, und dann kommt dann irgendeine Zahl und dann hinterfrage ich, okay, wie setzen die sich zusammen? Welche Parameter spielen da rein? Ja, und dann wird es ganz, ganz schnell dünn. Und dann merkt man eben, okay, wenn die COGS schon nicht ordentlich berechnet sind, dann kann natürlich die Profitabilität am Ende auch nicht ordentlich berechnet werden. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzugehen. Und da würde ich definitiv auch von Tools, ich sag mal, ein bisschen Abstand nehmen, weil Tools verarbeiten ja nur die Daten, die du wirklich auch hast und die du bereitstellen kannst, Berend. Und alles, was du da reingibst, das muss ultimativ passen. Und ich empfehle deswegen auch bei höheren Umsätzen, nehmt euch gerade nochmal eine Excel-Tabelle und macht mal diese ganze Grundlagenrechnerei nur von der Pike auf, um da wirklich zu einem klaren Ergebnis zu kommen. Okay, wenn ich mir die ganzen Sachen aus China oder woher auch immer hole, was spielt da alles rein? Was veranschlagen die Produzenten für jede einzelne Charge, für die Verpackung, dies, das und Schabernack, damit dieses Bild einfach komplett wird. Und dann komme ich auch zu sauberen Zahlen und dann kann ich auch alles Weitere, was dann aufbaut, darauf richtig sauber kalkulieren.
Ja, 100%. Bei mir sind es dann immer so in Calls die kleinen Fragen so, wie ist denn euer Break-Even-ROAS nochmal oder wie ist denn jetzt die Marge auf dieser Produktkategorie, wenn die konkret beworben wird, wo man dann relativ schnell merkt, okay, diese Arbeit wurde da nicht gemacht. Und ich kann es auch nur raten. Also ich meine, am Ende des Tages, wenn du klar vernünftig einrichtest und auch deine Daten da vernünftig einträgst, dann hast du ja sowieso auch Google Sheets damit in Verbindung noch im Einsatz. Und das macht absolut Sinn, auch mal eine Zeit lang mit einem ganz normalen, mit einer Excel-Tabelle zu arbeiten und darüber das Controlling zu machen. Das empfehle ich auf jeden Fall häufig, gerade am Anfang, wenn man dadurch, wenn man das einfach händisch einträgt und das jede Woche macht und jeden Tag macht, man entwickelt ja auch einfach ein Gefühl für die Zahlen und wie sie zusammenhängen und so weiter und was passiert, wenn jetzt Meta aufgedreht wird, und da kann man echt richtig viel mitnehmen. Und ich würde behaupten, von den Marktführern im E-Commerce, da hat das jeder oder mindestens einer der Gründer hat das mal eine Zeit lang gemacht, weil ansonsten hast du halt einfach diesen
Einblick. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich habe da eine einfache Metapher, weißt du, wenn es darum geht, zum Beispiel, ich bin ja so ein Freund von Motorrennsport. So, und die Rennfahrer, die machen ja vor jedem Rennen im Grunde Folgendes, die fahren ja nicht nur die Runde ab, sondern die laufen die Runde auch ab. Es gibt immer so eine Session, da können sie diesen Track einfach ablaufen und mit dem Fahrrad abfahren. Und was die eben machen, die halten auch in Kurven, wenn dann dort diese Kurvenbegrenzer sind, halten die mal inne und legen die Hand auf den Asphalt. Die wollen mal spüren, wie fühlt sich der Asphalt hier an? Wie ist die Granularität von diesem Asphalt und wie ist diese Beschaffenheit von der Straße? Und das brauchen die. Die müssen eine intuitive Verbindung haben zu der Rennstrecke. Und diese intuitiven Sinneseindrücke nehmen sie dann mit ins Auto und können quasi die Strecke leben und fahren. Und was du sagst, alle erfolgreichen E-Commerce-Gründer, die wirklich, ich sag mal, ihre Unternehmung auf 20, 30, 50 Millionen Euro Jahresumsatz bringen und da wirklich gut unterwegs sind, die spüren einfach jede einzelne Zahl. Und wenn die die Zahlen nicht spüren, dann geht's im Grunde ja leider oftmals nicht gut aus.
Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen paradox, weil am Anfang haben wir gesagt, Bauchgefühl und so weiter nicht gut, aber am Ende geht es jetzt doch irgendwie ums Gefühl, aber es ist dann halt ein bewusstes Verständnis, ja, von diesen Zahlen und dadurch ein Gefühl, was halt irgendwie eine Berechtigung hat auch.
Das ist ein guter Punkt, Berend, und das würde ich gerne mal aufgreifen, den Punkt. Das Bauchgefühl, was wir hier besprechen, also das Management bei Kontostand oder dieses Bauchgefühl, nachdem, ich sag mal, entschieden wird, welchen Kredit ich bei welcher Bank mit welcher Laufzeit aufnehme, das sind so Bauchgefühle Bewusstsein, auf der Bewusstseinsebene, und das macht ja nur 5% aus. Wir wissen ja, ne, also Unterbewusstsein sind 95% und Bewusstsein sind 5%. Und wenn ich mir in diesem Bewusstsein, auf der Bewusstseinsebene einbilde, da in diesen läppischen 5%, ich fühle mich irgendwie sicher, das müsste eigentlich passen, weil ich habe da so ein Tool, dann knocke ich das ganze System aus. Wenn ich aber mir die Zahlen in Tiefe angucke, wenn ich als Rennfahrer dahergehe und die Handflächen auf den Asphalt lege und einfach mal die Granularität spüre, dann geht diese Information tief ins Unterbewusstsein, dann verinnerliche ich die Zahlen. Und das ist bei Excel-Tabellen nicht anders. Gerne mal abends anstatt Netflix, das ist jetzt so ein Tipp für alle, die noch den Weg vor sich haben, statt Netflix einfach mal eine Excel aufmachen und gucken, wo kommt mich in 3 Stunden eigentlich hin, wenn ich mit einem leeren Blatt anfange und mal einfach etwa ein Szenario kreieren. Und dann geht das im anschließenden Schlaf, wenn man das abends macht, geht es im anschließenden Schlaf auch dann wirklich in Herz und Blut über. Und mach das ein paar Mal und du wirst merken, wie du einfach die Zahlen anfängst zu spüren. Und dieses Gefühl für die Zahlen, das ist auch dieses große Warum, weswegen ich am Start bin und weswegen ich sage, ich brenne dafür, dass man dieses Gefühl und diese Connection herstellt.
Geil. Guck mal, es ist jetzt hier richtig philosophisch und emotional geworden, wo wir über Zahlen sprechen. Sehr gut, dann lass uns weitermachen mit dem nächsten Hack, den Marktführer richtig machen.
Genau. Der nächste Tipp, den ich habe und wo ich auch nur empfehlen kann, an der Ecke nicht zu sparen, das ist definitiv der richtige Steuerberater, weil mit dem steht und fällt nachher die ganze Thematik, ob ich ein Zahlenwerk habe, was wirklich, ich sag mal, gut auswertbar ist. Denn wir müssen uns Folgendes vor Augen führen. In jeder E-Commerce-Brand werden im Grunde 2 Dinge tagtäglich generiert. Also abgesehen davon, dass da Ware produziert und verkauft wird, werden am Ende immer 2 Dinge generiert. Das sind einmal die Transaktionen, also die Geldtransaktionen und die Belege. So, und ne, wir erinnern uns, wenn man Transaktionen und Belege zusammenführt, haben wir eine Kontierung, und diese Kontierung wird nachher im Grunde zu einer BWA, wenn es gescheit gemacht wird. So, und dann habe ich in dieser BWA entsprechend, ich sag mal, die Ergebnisse und kann dann, je nachdem wie diese BWA gestaltet ist, im Grunde feststellen, wie profitabel bin ich in den verschiedenen Bereichen, wo findet hier eine Wertschöpfung statt und so weiter und so fort. So, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und was ich auch nur empfehlen kann, auch da ist es, ich sag mal, leicht herleitbar, dass ich mir das nicht ausdenke, sondern alle erfolgreichen E-Commerce-Brands haben auch, arbeiten mit sehr, sehr erfolgreichen Steuerberatern zusammen. Das müssen nicht unbedingt immer große Kanzleien sein mit so 7 Namen im Briefkopf, aber das sollte zumindest, ich sag mal, Steuerberater sein, der E-Commerce mindestens genauso liebt und versteht wie der E-Commerce-Händler selbst. Ansonsten macht es keinen Sinn. E-Commerce ist hochgradig spezifisch. Wir arbeiten dort, ich sag mal, mit großen Datenmengen, gerade wenn es um die Ausgangsrechnungen geht. Das muss alles sauber verarbeitet werden. Da gibt es coole Tools, übrigens ein Shoutout auch an Account One und den Wolfgang Schmütz als Geschäftsführer, ein klasse Tool. Gibt auch andere, wie zum Beispiel Textu und so weiter. Und bei der Eingangsseite nachher ist es, ich sag mal, Get My Invoices. Einige mögen das nicht unbedingt, weil es nicht hundertprozentig perfekt ist, aber wir arbeiten sehr gerne mit Get My Invoices zusammen. Und das ist ein guter Anlauf. Und wenn da der Steuerberater auch gut connected ist, sich mit diesen Tools gut auskennt, dann sind im Grunde schon mal die ersten wesentlichen Hürden aus dem Weg geräumt und dann natürlich noch, ich sag mal, ergänzt durch den hohen Sachverstand, durch den Steuerberater. Ja, und dann hat man eine sehr gute Grundlage und kann dann eben auch die Entwicklung der E-Commerce-Brand sehr gut steuern.
Ja, Steuerberater wirklich bei allen unseren Kunden, die ambitioniert unterwegs sind, kommt irgendwann der Punkt, wirklich bei 80-90% dieser Kunden, dass ich mal frage, wie ist eigentlich dein Steuerberater, wer hast denn du den kennengelernt? Und da ist eigentlich fast jedes Mal der Ausgang, ja, wurde mir irgendwie empfohlen von irgendjemandem, habe ich im Dorf irgendwie kennengelernt. Und wenn ich dann unseren Steuerberater connecte, die Leute gehen aus dem Gespräch und sagen, boah, Alter, ist das geil, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Es macht einfach so viel Sinn. Und ja, 100%, also da würde ich ganz bei dir, Steuerberater, super, super wichtig, da jemand gut an der Hand zu haben.
Genau, das ist auch nochmal eine kleine Metapher, also nicht wirklich eine Metapher, sondern es spielt in denselben Bereich mit rein, während neben dem Steuerberater sollte man sich auch immer einen guten Anwalt einfach, ich sag mal, im Netzwerk halten, damit man einfach, wenn es darauf ankommt, rechtlich gut beraten wird, weil, nochmal, E-Commerce ist keine Spielwiese. Wer denkt, E-Commerce ist eine Spielwiese, der wird nicht weit kommen. E-Commerce ist Nahkampf, das ist einfach so. Die Konkurrenz ist ziemlich tough. Je höher der Umsatz steigt, desto schärfer wird das Game einfach. Die Parameter werden stressiger, der Wettbewerb wird deutlich intensiver und dann fliegen auch mal schnell die Fetzen. Also Steuerberater, Rechtsanwalt, das braucht man, um überhaupt irgendwie im Entferntesten an einen regenerativen Schlaf zu denken. Ansonsten ist in der Nachtruhe vorbei und dann hat man nicht mehr die Kraft für E-Commerce.
Ja, finde ich sehr schöne Metapher mit dem Nahkampf, aber du hast vollkommen recht, so ist es. Alright, sehr gut. Also, Steuerberater, check, der ist gut am Start. Was machen Marktführer noch anders als Nicht-Marktführer? Was haben die am Start?
Genau, ganz populäres Thema. Also, was wir jeden Tag mitbekommen in persönlichen Gesprächen mit E-Commerce-Brands ist, du hast es ja gerade schon erwähnt, also hier, der Max hat ja mit Klar da ein wunderbares Tool aufgesetzt, ist wirklich klasse, kann man auf jeden Fall empfehlen. Es gibt noch viele andere Tools. Was wir feststellen, ist einfach, dass auf diese Tools, ich sag mal, sehr, sehr stark vertraut wird, was die wenigsten auf Anhieb verstehen und wo wir ein bisschen auch mal nachhelfen müssen zum Verständnis. Eine integrierte Finanzplanung betrachtet eben wirklich alle Parameter, die den finanziellen Erfolg ausmachen. Also es ist die Profitabilität, ne, Stichwort Gewinn- und Verlustrechnung, die Liquidität oder auch Cashflow-Planung und natürlich, ich sag mal, der gesamte Wareneinkauf und die ganzen Dynamiken rund um Finanzierungsplanung und Steuerplanung. So, und das spielt alles in diese integrierte Finanzplanung rein. Und wenn ich die nicht einmal in einer Quelle habe, dann habe ich unterschiedliche Berechnungen mit unterschiedlichen Annahmen, unterschiedlichen Tools oder in unterschiedlichen Datenquellen. Und dann laufen mir die Dinge auseinander. Was sehr erfolgreiche Brands immer, immer, immer machen, ist, diese Daten aber zusammenzuführen und nicht zu trennen. Einfaches Beispiel, ich war eine Zeit lang bei Rocket Internet, diesem großen Mega-Inkubator hier in Berlin. So, und da habe ich gearbeitet und habe gesehen, wie die neue Brands einfach am Markt installieren und wie die gegründet werden. Und da gibt es ja zum einen immer die gute Idee, dann wird ein Management-Team gesucht und dann suchen die Bürofläche. Und was ich sehr interessant fand, einmal, da war ich dabei, da haben die halt so eine Loft-Etage aufgeschlossen und haben dann Tische und Stühle reingetragen, war wirklich Stunde Zero. Ja, und die ersten, die den Raum betreten haben, war im Grunde der Investor und der CFO, also der Finanzmanager. Die haben im Grunde als erster die diese Arena betreten und alle anderen, die aus dem Marketing, aus der Produktentwicklung und das ganze Schindrasabum auch mit Obstkorb und Kickertisch, kam alles deutlich später. Der Finanzstratege geht immer voran und bestimmt die Grundlinie und da, wie gesagt, laufen die Fäden zusammen. Und das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alles, was im E-Commerce an Wert geschaffen wird. Und egal, worum es geht, ob jemand da, ich sag mal, eine Seife produziert oder vielleicht Badelatschen oder wie immer das Produkt auch aussehen mag, alles zahlt am Ende nur auf diesen einen Faktor Finanzen ein. Auch sämtliche Marketingaktivitäten. Das wird immer sehr, sehr stark gehypt und ich finde Marketing extrem spannend. Das Problem ist nur, E-Commerce-Brands neigen dazu, dass sie einfach denken in noch mehr Ad-Spend, in einem noch krasseren Marketing-Hype, den sie irgendwie entdecken, in so einer noch neueren Idee, die da irgendwo auftaucht, liegt das Heil, liegt irgendwie die Erlösung, liegt die Möglichkeit, diesem starken Konkurrenzkampf zu entkommen. Unser Tipp ist immer, mach mit dem, was du hast, mit dem Fundament, mach das profitabel. Und dafür, ne, hatten wir ja Punkt 1, sei profitabel. Und wie schaffe ich das? Durch eine integrierte Finanzplanung. Ansonsten kriegst du diese umfassende Profitabilität niemals auf einen Punkt abgebildet. Und nochmal, alles, was du tust, jeder Ad-Spend, jeder Verkaufskanal, alles zahlt nur darauf ein, dass Gewinn und Verlust und Cashflow am Ende des Tages hochgradig beeindruckend sind, besser als die von der Konkurrenz. Und dann kann man Adspend aufdrehen und kann im Grunde die Konkurrenz vom Markt wegdrücken.
Ja, ich bin da größtenteils deiner Meinung. Also ich sehe auf jeden Fall auch, dass es häufig zu spät, sage ich mal, mit dazugenommen wird. Jemand, der sich wirklich mit Finanzen auskennt und auch diese integrierte Finanzplanung und Tool wie Klar zum Beispiel, wer es jetzt nicht kennt, da kannst du sehr gut die Profitabilität irgendwie mit tracken, aber Einkaufsintegration hast du nicht mit drin, auch Liquidität und so weiter kannst du darüber nicht steuern. Von dem her ist das wirklich nur eine Perspektive, sage ich mal, die dieses Tool zu bieten hat. Jetzt ist ja aber so, also ich habe viele Kunden, die jetzt irgendwo, sage ich mal, bis zu einer Viertelmillion oder sowas Umsatz machen im Monat, die mega profitabel laufen. Das sehen wir jeden Monat in der BWA vom Steuerberater, also auch mit harten Zahlen, sage ich mal, die noch keine integrierte Finanzplanung haben. Und was ich da so ein bisschen sehe, ist, dass man gerade am Anfang, wenn man jetzt auch noch kleiner ist, sage ich mal, als 50.000 vielleicht im Monat, da geht es ja erstmal darum, überhaupt den Stein ins Rollen zu bringen. Und da ist mein Vibe eigentlich auch so, erstmal Attacke, erstmal irgendwie Bewegung reinbringen in die ganze Geschichte, bevor man dann irgendwann tiefer einsteigt in dieses ganze Zahlenwerk etc. Das heißt, die Frage von meiner Seite, was würdest denn du jetzt sagen, was wäre ein guter und richtiger Zeitpunkt, wann sollte man dieses Thema angehen und auch mit jemandem da an der Seite arbeiten?
Ja, die Frage ist genial, genau. Also die Frage ist sehr, sehr gut, Berend, weil das diesen Zeitpunkt verpassen die meisten. Ja, und klar, man sollte überhaupt nicht anfangen bei 100.000 Euro im Monat da schon großartig, ich sag mal, sich eine Megatabelle aufzubauen. Ich sag immer, dieser Aufwand, den man manuell in die Zahlen reinsteckt oder die Komplexität der Zahlen, die sollte einfach proportional steigen. Es ist niemals zu früh, damit anzufangen. Man muss es am Anfang auch nicht übertreiben. Ich denke, dass also Brands, die so bei 2,5-3 Millionen Euro Jahresumsatz liegen, auf jeden Fall schon mal mit einer integrierten Finanzplanung anfangen sollten. Denn zwei Argumente, so schwer ist es ehrlich gesagt nicht. Es ist nur einfach die Thematik, dass man sich alle Parameter der Finanzanalyse zusammenführt in einem Regelwerk. Das ist der eine Punkt und das ist nicht so kompliziert. Und der zweite Punkt, die brauchen es ohnehin früher oder später. Und ich würde lieber eher damit anfangen, aber auf jeden Fall machen. Und was ich auch tun würde, ist für ganz kleine Brands, weil du gerade erwähnt hast, also nehmen wir an, es macht jemand irgendwie 50.000 im Monat. Auch dann würde ich sagen, bevor man sich mit einem Tool befasst, mach's lieber einmal, ich sag mal, auf ein Stück Papier in der Excel-Tabelle. Nochmal, spüre die Zahlen. Weil dann kannst du auch viel besser beurteilen nachher, ob das Tool, was du dann aktivierst, das überhaupt widerspiegelt, worum es eigentlich geht. Weil du musst immer, ich sag mal, mehr Intuition und mehr Cleverness haben als dein Tool. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nochmal auch, ne, wieder Metapher mit dem Motorrennsport, auch wenn es dann einen Bordcomputer gibt in diesen Rennfahrzeugen und so weiter. Aber dieses, ich glaube, Niki Lauda war es gewesen, der hat mal gesagt, es gibt so ein Popometer. Also wenn das Popometer irgendwie nicht geeicht ist und man nicht das Gefühl dafür entwickelt, dann kann der Bordcomputer auch mal irgendeinen Scheiß auswerfen und man glaubt daran. Aber wenn man das wirkliche Gefühl hat, dann weiß man auch, der Computer spinnt gerade. Und das muss man auch bei Tools immer können, dass man sagt, Das Tool spuckt mir gerade eine Information aus, die kann so nicht funktionieren, weil meine Intuition sagt mir, das passt nicht. Und das ist wichtig.
Das finde ich eine sehr schöne Metapher mit dem Popometer. Das ist geil. Ja, also da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Lieber früher als später damit anfangen. Und so ab 2,5, 3 Millionen Jahresumsatz, das ist auch genau die Zahl, die ich im Kopf habe, wo ich dann auch einen Dienstleister wie euch zum Beispiel empfehle. Da macht es auf jeden Fall Sinn, auch tiefer einzusteigen in die Materie, weil einfach Fehler richtig teuer sein können auf dem Level und auch das Ende bedeuten können. Gut. Punkt Nummer 3, integrierte Finanzplanung. Check. Next. Was haben wir noch?
Habt keine Angst vor Fremdkapital. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich finde es einerseits bewundernswert, dieses Thema, ja, ich mache alles bootstrapped, ich gehe nicht zur Bank und so weiter. Es ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass diejenigen, die das sagen, bestimmt richtig gut erzogen wurden. Das ist alles ethisch und moralisch ganz, ganz wunderbar. Arbeite nur mit deinem eigenen Geld. Es ist aber wirtschaftlich gesehen total für die Tonne, weil auch da wieder Blick auf die großen Erfolgreichen. Wie machen die das? Die arbeiten überwiegend mit Fremdkapital und umso intensiver. Also die arbeiten nicht nur einfach plump in Fremdkapital, sondern die reizen diese Finanzierungsmöglichkeiten am Markt so extrem aus, dass uns, ich sag mal, normalos im E-Commerce komplett schwindlig wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was hat das für eine Relevanz? Ich sag mal, du sprichst ja immer so ein bisschen die Händler auch an, die so, ich sag mal, bei 50k im Monat stehen, bei 500k im Monat stehen. Frühzeitig auf einen guten Kapitalmix einfach achten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin ein riesengroßer Freund. Das ist ein bisschen so ich sag mal, die Liquidität für Beginner. Auf jeden Fall eine MX holen, eine Platinum-Business. Da fährt man sich, ich sag mal, diverse Vorteile ein. Das ist nicht nur der gute Zahlungsrahmen oder diese guten Zahlungsziele. Es geht einfach auch um, ich sag mal, ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen, ich sag mal, abseits der Spur und nicht Kern des eigentlichen Themas, aber wenn man diese Karte hat und auch bekommt aufgrund der Bonität dann auch ein bisschen partizipieren kann an diesen Rewards, die es da gibt, die auch mal irgendwie dann, ich sag mal, zu Fluggesellschaften rüber transferiert und sich davon auch mal einfach ein schönes Wochenende veranstaltet, dann merkt man auch, dass E-Commerce eben nicht nur Kisten schieben ist, sondern auch wirklich zum Leben erweckt. Wenn man dann in einer schönen Lounge irgendwie in Abu Dhabi sitzt und mal wirklich ein Cappuccino schlürft, dann merkt man, okay, es ist einfach ein schönes Leben. Und das würde ich machen, genau, also ein bisschen die Ironie beiseite, aber die MX Platinum würde ich auf jeden Fall holen. Und dann, ich sag mal, geht es auf jeden Fall darum, einen richtig guten Mix hinzubekommen. Wir haben zum Beispiel jetzt aktuell gerade einen sehr, sehr coolen Kunden, der hat sich Produktionsmaschinen angebaut und der hat uns gebeten, mal die Sale-and-Lease-Back-Option zu prüfen. Also Sale und Lease-Back ist ganz einfach. Es geht darum, es gibt einfach Produktionsmaschinen zum Beispiel oder Anlagegüter im Unternehmen und die binden halt Kapital. Ne? Die wurden mal angeschafft, da wurde eine hohe Rechnung bezahlt. Stell dir vor, Behrendt, die kosten pro Stück 500.000 Euro. So, und dann fehlt der Company momentan diese 500.000 Euro pro Maschine, einfach um richtig zu ballern und ein loszulegen. Ja, und dann gibt es die Möglichkeit, dass man diese Maschinen einfach, ich sag mal, verkauft und dann zurückliest. Das heißt, man hat sofort einen ordentlichen Liquiditätsschub in der Firma und das hilft natürlich ungemein. Es geht immer am Ende des Tages darum, ja, also wir hatten natürlich gesagt, Profitabilität, das ist sehr, sehr wichtig, aber natürlich auch, ich sag mal, Working Capital muss vorhanden sein. Also Working Capital muss effizient eingesetzt sein. Und darum geht's. Also man sollte niemals zu viel Kohle rumliegen haben auf dem Konto, aber auch nicht zu wenig. Es muss so ein Mix sein, dass die Kapitaleffizienz, auch da wieder die Metapher zum Motorrennsport, ne, der Tank muss immer so voll sein, dass ich mit dieser Tankfüllung sowohl einerseits wenig Gewicht habe, um die Rundenzeiten zu beschleunigen, auf der anderen Seite genügend Sprit drauf zu haben, um möglichst wenig Tankstopps einzulegen. Und dieser Sweet Spot, darum geht es im Grunde, das mitzunehmen. Ein weiterer Punkt, auf jeden Fall kann man nicht früh genug mit anfangen, sind Förderkredite, also schön KfW mal anrufen, also über die Hausbank natürlich, das läuft ja nicht direkt, und dann einfach die Programme da mitnehmen, die es gibt. Gibt auch andere, wie die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg, oder das ist je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Ansonsten sehr, sehr gerne auch mal einfach gucken, Das haben, glaube ich, viele schon im Blick, aber gerade auch für Einsteiger, guckt euch mal die ganzen Lieferantenkredite an. Also wir haben dort viele neue Player am Markt, so Wayflyer und so weiter und so fort. Maios ist ja gerade vom Markt verschwunden, aber die, ich sag mal, agieren ein bisschen untypischer als Banken, die haben nicht die gleichen Auflagen, die haben anderen Background, da sind andere Geldgeber dahinter und da kommt man auch sehr gut an Cash ran, natürlich dementsprechend teuer, aber würde ich auf jeden Fall machen, um, wie gesagt, wenn es in der Gesamtkalkulation Sinn macht, maximal zu ballernd nach vorn zu gehen.
Ja, ja, safe. Ja, aber das ist echt ein Thema. Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge draus machen. Da gibt es viele, die irgendwie Blockaden darin haben. Und ich glaube, es liegt auch, wie du es auch schon angeteasert hast, am Verständnis, so, warum das so, so wichtig ist. Ich habe echt schon in den letzten Jahren so viele Brands gesehen, die dann genau sowas gemacht haben, wie du gesagt hast, irgendwelche Maschinen gekauft und dann konnten sie überhaupt gar nichts mehr machen und mussten voll auf Sparflamme fahren und hätten wahrscheinlich 5 oder 10 Mal so viel wachsen können, wie wenn sie es jetzt irgendwie finanziert hätten oder so. Es ist schon, ja, schon ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema und es gibt echt viele Möglichkeiten, wie du sagst. Von dem her, ja, das macht auf jeden Fall Sinn, da mal tiefer reinzugehen, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Nächster Punkt. Was haben wir noch?
Ich fange mal jetzt gleich mit einer Metapher an, Berend, ja. So.
Also, sehr gut, ich mag Metaphern, her damit.
Auf jeden Fall. So, ich fliege unheimlich gerne, also ich liebe wirklich Aviation, deswegen auch diese Leidenschaft ein bisschen mit der MX Platinum Business und so weiter. Und ich finde es immer ultra beeindruckend, wenn ich hier in Berlin einsteige in den Flieger und zum Beispiel es geht nach New York oder nach Doha und dann können die schon, während der Flieger noch auf dem Rollfeld sich befindet zum Start, wird schon auf dem Monitor angezeigt, auf die Minute genau, wann wir landen werden am Zielort. Und diese exakte akribische Voraussage der Planung in unter Bezugnahme aller Parameter, wie zum Beispiel die Windgeschwindigkeit, Gewicht des Flugzeuges, Temperatur in der Luft und so weiter, das finde ich hochgradig beeindruckend. Und das führt mich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Was viele unserer Kunden am Anfang noch nicht so richtig verinnerlicht haben, ist die Situation, dass einfach mal Planungen, Umsatzprognosen sorgfältig durchgeführt werden müssen. Und dass Schwankungen mit einkalkuliert werden. Und dann ist es der wichtigste Punkt, dass wenn ich dann mich auf die Mission mache und diese Strategie verfolge, dass ich mich auch in einem gewissen Korridor an dieser Planung entlanghangle und nicht spontan agiere. Mit anderen Worten, ein Autopilot im Flieger wird auch programmiert und der ist so komplex programmiert, dass im Grunde der Pilot nur noch eingreift, wenn es irgendeinen Notfall gibt. Ansonsten kennt der Autopilot seinen Weg und kennt die Parameter. Und das ist eine Sache, wo der Aktionismus, der Ehrgeiz, der Übereifer von E-Commerce-Gründern ganz oft durchschlägt. Die haben einen Plan. Der Plan ist fundiert durch eine Annahme, durch eine Finanzierung, durch Möglichkeiten der Warenversorgung und so weiter. Und trotz dieser ganzen Fundamentaldaten, die dem zugrunde liegen, wird dann, sobald irgendwie eine Ad-Spend-Kampagne total geil läuft, wird dann gesagt, okay, wir ballern, wir erhöhen den Ad-Spend und gehen all in und verkaufen einfach alles, was wir haben. Und damit werden aber so viele Wechselwirkungen und Implikationen losgetreten, die dann im Nachhinein der Firma auf die Füße fallen, dass ich sage, wenn ich dort eine Planung habe, unbedingt einhalten und an den Vorgaben festhalten. Es ist alles ein Spiel von Strategie und Planung und wer am Ende das Game gewinnt und nicht wer ad hoc in der Sekunde durch Übereifer irgendwie den höchsten Sprung macht.
Ja, 100% finde ich ganz wichtig, hier auch nochmal ganz kurz auf die Größe einzugehen. Ich meine, du hast selbst gegründet, ich habe selbst gegründet. Jeder, der selbst schon mal gegründet hat, weiß, dass es gerade am Anfang extrem schwierig ist, überhaupt irgendwas vorauszusagen. Deswegen finde ich auch am Anfang zum Beispiel Jahresziele völlig Banane. Man muss eigentlich auf die nächsten 3 Monate gucken oder vielleicht sogar auch nur auf den nächsten Monat, weil sich einfach die Dinge so schnell ändern. Das heißt, was ich damit sagen will, so eine Planung, die macht ja erst auch wieder ab einer bestimmten Größe Sinn, wo halt alles schon einigermaßen in geregelten Bahnen läuft. Und man überhaupt diese Möglichkeit hat, das Ganze durchzuplanen. Reden wir da auch wieder aus deiner Sicht von einer Größe irgendwie 3 Millionen oder noch später? Was würdest du sagen, wann sollte man hier wirklich akribisch mitarbeiten?
Ich verstehe den Punkt, aber hier würde ich in der Tat anders rangehen und würde sagen, ähnlich wie bei der Finanzplanung sollte auch hier, ich sag mal, bei der Umsatzprognose einfach das von vornherein trainiert werden, dass man sich, ja, du hast völlig recht, am Anfang steht ein Produkt, man hat noch keine große Erfahrung, wie das Produkt am Markt ankommt, das ist alles total legitim, aber auch da dann kann ich mit einem kürzeren Planungszeitraum mit den nächsten 14 Tagen irgendwie kalkulieren. Und nochmal, dieser Planungsmechanismus, diese Intuition, die muss einfach verinnerlicht werden. Wenn ich das bei kleinen Umsatzgrößen nicht tue, habe ich bei größeren Umsatzgrößen die Problematik immer noch. Und gewöhnt euch lieber eher daran, setzt euch 14-Tages-Ziele, weil, nochmal, ich habe dann, heute ist Metaphertag, ja. So, also wenn jemand, ich sag mal, mit jemandem ins Kino geht, ja, also so der Gründer mit einer Lady oder so, und dann gehen die ins Kino, man weiß nicht, wie der Abend endet, aber ich habe zumindest einen Plan, ich weiß zumindest, wir gehen schön essen und nach ins Kino und dann gucken wir mal am Ufer der Spree, also hier in Berlin, in München wäre es die Isar, was der Abend so bringt. Ich habe eine grobe Struktur und diese grobe Struktur, trotz der ganzen Unabwägbarkeiten, ich kann die Dinge nicht wirklich steuern und beeinflussen, aber ich habe zumindest eine Idee davon. Und wenn mich jemand fragt, was hast du heute Abend vor, dann kann ich sagen, ich habe einen romantischen Abend vor und ich möchte auf jeden Fall gut essen, ich möchte einen guten Film gucken. Und das ist der Plan. Wenn es noch eine Abweichung gibt, ne, das Leben ist ja sehr, sehr bunt und da gibt es immer wieder schöne Ereignisse, die einen Strich durch die Rechnung machen, dann muss ich halt um 20, 30 vielleicht umdisponieren, weil sich der Traum plötzlich auflöst. Aber das ist im E-Commerce nicht anders. Ich stelle zumindest eine Planung auf und überlege mir, ich bestelle so viele Produkte, die reichen für 14 Tage und damit möchte ich die und die Ziele verfolgen. So, das ist der entscheidende Punkt. Fangt damit frühzeitig an.
Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Ich meine, dann ist es halt okay, wenn man es nochmal umplant, aber man gewöhnt sich dran, macht absolut Sinn. Und je größer man wird, desto mehr Zeit steckt man in diese Planung rein und desto umfangreicher wird das Ganze.
Dieses Reagieren auf Planabweichungen, das wird später zum Tagesgeschäft und es wird auch bei erfolgreichen großen Brands zum Tagesgeschäft. Das ist noch ein kleiner Tipp von mir auf der persönlichen Ebene. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Abonnent vom Manager Magazin. Abonniert euch das Manager Magazin. Das ist ein bisschen wie für Teenager, die Bravo. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt überhaupt, aber lest das Ding, weil das ist im Grunde wie die Bunte für Wirtschaftsinteressierte. Man liest darin wirklich die ständigen Aufs und Abs und die Überraschungen aus der Wirtschaftswelt. Und das ist einfach das gelebte Tagesgeschäft, dass Dinge eintreten im Tagesverlauf, die man früh noch nicht erwartet hat. Und je besser man sich auf diese Mentalität einstellt, es werden heute Dinge passieren, die nicht nach Plan verlaufen, desto besser. Und da, wie gesagt, macht das mit der Planungsgrundlage für die Umsätze genauso. Und dann seid ihr auf dem richtigen Weg.
Ja, finde ich einen sehr guten Punkt. Das ist definitiv etwas Mindset-Arbeit, die hier geschehen darf, weil am Anfang lässt man sich komplett aus der Bahn, wenn man irgendwas nicht nach Plan verläuft. Aber wie du sagst, es gehört dazu und man darf sich dran gewöhnen. Guter Punkt. Vielen Dank für die Inputs. Dann lass uns zum nächsten Punkt gehen. Was machen Marktführer noch alle?
Genau, sehr, ich sag mal, abstraktes Thema. Mir wurde auch mal gesagt, das ist ein sehr unbeliebtes Thema. Ich finde es ehrlich gesagt spannend. Das liegt aber auch ein bisschen daran, weil meine Historie, hatte ich ja vorhin eingangs erwähnt, sehr stark im Projekt- und Prozessmanagement liegt. Und da ist immer eine ganz feste Komponente von diesen Aspekten das Risikomanagement. Und zwar geht es beim Risikomanagement darum, im Grunde, dass man Eintrittswahrscheinlichkeiten von verschiedenen Inzidenz einfach annimmt. Da sind wir ein bisschen im ähnlichen Feld, Berend, wie bei der Umsatzprognosenerstellung. Ja, wieso soll ich heute Umsätze voraussagen in 4 Wochen, wenn ich nicht mehr weiß, wie der morgige Tag läuft? Warum soll ich heute Risiken mir vor Augen führen, die momentan für mich gar keine Rolle spielen? Die Antwort ist ziemlich einfach. Die Risiken werden eintreten, definitiv. Es ist eine Frage der Zeit, aber die werden eintreten. Und man muss sich im Grunde auch nur, ich sag mal, angucken, wie das die großen Erfolgreichen machen. Die schauen einfach, was ist bei vielen anderen Brands vorher passiert. Und ich denke, überall da, wo es gewaltig kracht, hat das Risikomanagement versagt. Es gab jetzt neulich mal hier in Berlin so eine Handelskette für Notebooks. Ich glaube, Notebooks billiger. So. Und die hatten einen Datenschutzskandal. Die haben folgendes Problem gehabt. Denen wurden aus dem Lager immer die ganzen Laptops geklaut. Und dann haben die sich überlegt, was können wir eben machen? Und haben in der Umkleide für die Angestellten Kameras aufgehängt. So, das war also für die eine ganz, ganz schlaue Idee. Dann würden sie ja im Grunde schnell rausfinden, wer hat die Kameras geklaut. Wer hat die Laptops geklaut. So, haben aber nicht das Game zu Ende gedacht und haben kein Risikomanagement betrieben und haben nicht die Beteiligten involviert, die dann mal vielleicht gesagt hätten, also wenn ihr hier mit den Kameras die Leute beim Umziehen filmt, dann kriegen wir also massive Probleme, was uns wirklich in starke Abhängigkeiten bringt. So kam es dann auch, die wurden halt dann verurteilt. Es gab dann auch, glaube ich, eine Strafzahlung in einer sehr, sehr in einer sehr großen Höhe. Und das ist ein Beispiel. Es gibt aber auch im Finanzmanagement beim Wareneinkauf Risikomanagement. Es geht einfach darum zu gucken, was sind die Dinge, worüber andere stolpern? Werde ich mir dieser Risiken in meinem eigenen Betrieb bewusst? Kann ich sie irgendwie qualifizieren und quantifizieren? Qualifizieren und quantifizieren bedeutet, in dem Zusammenhang kann ich eine Eintrittswahrscheinlichkeit festlegen, kann ich eine Auswirkung irgendwie beziffern, was passieren würde. Einfaches Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich abgemahnt werde? Ist der Markt
sehr... Habe ich auch gerade gedacht, ja.
Ist der Markt competitive? Ist die Eintrittswahrscheinlichkeit irgendwas bei 85%? Und dann muss ich halt gucken, was sind die Auswirkungen? Ich muss auf dieses Anwaltsschreiben reagieren, brauche einen eigenen Anwalt. Der Stundensatz liegt bei 350 Euro. Und das kann ich durchkalkulieren. Und dann muss ich mir eine Kriegskasse anlegen oder brauche eine sehr, sehr gute Rechtsschutzversicherung. Genau, und das ist auf jeden Fall zu tun. Wer das nicht macht, der läuft mal blind rein und wie gesagt, die Risiken treten ein. Da kann ich jetzt nach mittlerweile 25 Jahren Berufspraxis ein Lied von singen. Wird eintreten, dann bitte nicht überrascht sein, deswegen vorher ordentlich planen.
Macht absolut Sinn, ja. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es eintritt, weil man hat ja schon damit gerechnet und auch viel angenehmer dann emotional irgendwie mit der Situation umzugehen. Gerade auch mit so Geschichten wie Abmahnung und so.
Ja, ja, richtig, Bären. Das machen die Großen so. Die bilden einfach Rücklagen oder Rückstellungen. Ne? Das ist ja immer wieder, kann man auch schön im Manager-Magazin nachlesen, wenn es dann wirklich daherkommt. Und das bahnt sich nur an. Dann haben die Banken und so weiter immer schon extra Töpfe gebildet, die dann dafür zurückgehalten werden. Klar, das sind noch andere Hintergründe. Da sind die auch verpflichtet zu und so weiter und so fort. Aber das ist einfach, wie man es als erfolgreicher Unternehmer macht. Risiken einkalkulieren, darauf vorbereitet sein, am besten abwenden, am besten Mitigations und so weiter und so fort, aber ansonsten einfach in der Lage sein, darauf zu reagieren.
Ja, guter Punkt, definitiv ein Punkt, der nicht sehr beliebt ist oder wo man sich viele Gedanken drüber macht, gerade am Anfang, aber macht auf jeden Fall Sinn und darf dann wahrscheinlich auch mit steigender Größe mehr werden. Dann haben wir Punkt Nummer 6 abgefrühstückt, wir haben jetzt noch 10 bis 15 Minuten. Was haben wir noch dabei, was alle Marktführer eint?
Dann muss ich jetzt meine ganzen Metaphern hier einschränken, oder?
Nein, 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 die Metaphern müssen trotzdem kommen. Da machen wir 15 Minuten draus.
Genial, okay. Ähnliches Thema, das geht so ein bisschen immer vom Risikomanagement über, nämlich wie betreibe ich eine ordentliche Diversifikation meiner Einnahmequellen? Viele Gründer, und jetzt geht's wieder, ich habe deine Frage schon vor Augen, Behrend, ja, ab welcher Umsatzgröße ist es denn relevant? Nee, mit Sicherheit nicht, wenn du gerade mal die ersten 50.000 im Monat machst, weil da hast du noch nicht den Need, irgendwie deine Produktlinie auszuweiten oder auf ganz andere Branchen überzugehen. Aber nimm auf jeden Fall eine Faustformel, ab 5 oder 10 Millionen Euro Jahresumsatz, spätestens bei 20 Millionen. Mach dir ernsthaft Gedanken, dass das, was du momentan tust, nicht bis zum Ende aller Tage erfolgreich sein wird. Es hat verschiedene Gründe. Wir haben Märkte, die wandeln sich, die Wünsche der Konsumenten ändern sich. Wir haben, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Lifecycles der Produkte. Das bedeutet, wenn wir auf Amazon gucken und es gäbe da so eine Zeitmaschine, gibt's bestimmt auch, und man scrollt mal zurück, was war vor 5 Jahren auf Amazon total angesagt und im Trend. Ja, dann sehen wir da diese NFC-Wallets oder wie auch immer, wo so Kreditkarten verstaut werden können. Und dann ist irgendwie halb China und halb Europa sind auf diesen Trend aufgesprungen und haben diese Cardholder hergestellt. So mit Kunststoff, mit Leder in allen möglichen Variationen. Mit anderen Worten, ein Markt, das gibt immer diese Glockenkurve. Also ein Markt entsteht und es gibt eine Idee, es gibt was Cooles, Neues und das ist erfolgreich, dann springt die halbe Welt auf diese Idee auf und am Ende kappeln sich alle und dieses Produkt ist quasi tot und verkäuflich und man muss unglaubliche Aufwände betreiben, um dann noch auf Amazon profitabel sein Produkt zu verkaufen. Und das ist heftig, wenn man einmal dann in diesem Abwärtsstrudel drin ist, von wegen, ich habe jeden Tag 5 neue Konkurrenten und habe gleichzeitig steigende Vertriebs- und Marketingkosten. Da macht das Ganze keinen Spaß mehr. So, was kann man tun? Auf jeden Fall zu gucken, dass man, ich sag mal, auf andere Produkte parallel ausweicht und die eben dementsprechend anlegt oder sich ins Portfolio holt. Oder Tatsache auch noch auf, es gibt ein schönes Beispiel, wir hatten einen schönen Kunden, der hat so Tiernahrung hergestellt. Und das auch sehr erfolgreich, mit einer sehr, sehr coolen Brand auf jeden Fall. Und es gab Pferdefutter. Und dann wurde gesagt, okay, wir haben da eine Formel gefunden, die sowohl, ich sag mal, für die Tiere gut ist, also in der Zusammensetzung, aber auch die Marketingformel. Das heißt, eine coole Aufmachung, eine coole Kundenansprache. Und damit haben die wirklich einen Nerv getroffen. Und dann war die Idee klar, hey, es gibt sehr, sehr viele Pferdebesitzer und der Pferdemarkt ist so ein Segment. Aber der ist irgendwie endlich. Und wir wollen nicht, dass uns da jemand in die Quere kommt, unser Produkt vielleicht kopiert. Wir machen das Gleiche für Hunde. Und dann war das auch für Hunde sehr erfolgreich. Und der Hundemarkt war ein ganz separates Ding. Ja klar, ein paar Pferdeinhaber haben auch Hunde, aber das hat sich dann quasi ergänzt, sage ich mal. Das war dann komplementär. So, und dann haben sie gesagt, okay, Move 1 war cool, Move 2 war cool und Move 3 war nur logisch. Die haben Folgendes gemacht, Berend, die haben Katzenfutter erfunden. So, und dann ging das bei Katzen wieder los. Und das war nochmal ein separater Markt, weil die Kombination, dass jemand ein Pferd, einen Hund und eine Katze hat, ist auf dem Bauernhof vielleicht möglich, aber ansonsten so relativ unwahrscheinlich. Und damit haben die sich drei Märkte erobert. Und wenn jetzt, ich sag mal, bei einem Markt der Blitz einschlägt, dann haben die immer noch zwei andere Märkte, die gut funktionieren. Und dann natürlich gucken, wie kann ich mit dem Ertrag, der da entsteht, und dann kommen wir im Grunde an die, Diversifikation für Fortgeschrittene. Wie kann ich die Erträge, die mir mein E-Com-Business abwirft, wie kann ich das wiederum reinvestieren in dauerhaften Ertragsquellen, wie zum Beispiel Immobilien oder Unternehmensbeteiligung oder. Aber auf jeden Fall würde ich es tun, weil auch die Geschichten kennen wir, wenn man einmal in den Markt mit einem Produkt reingeht und das ist sehr erfolgreich, dann hält man daran fest bis zum jüngsten Gericht und man kann darauf warten, dass es irgendwann runtergeht und dann zerbröselt all das, was du in den letzten Jahren zusammengeholt hast, zerbröselt dir zwischen den Händen und am Ende stehst du mit nichts da.
Ja, das wünscht man niemandem, ja. Aber ist so, da muss man frühzeitig auf jeden Fall das im Blick haben. Und ich finde, dass diese Diversifikation, die fängt schon, muss früh anfangen. Also neue Produkte irgendwie mit ins Sortiment aufzunehmen, kann ja schon ab niedrig sechsstelligen Umsätzen auf jeden Fall Sinn machen. Das sind ja auch Dinge, die dann tendenziell mal ein bisschen Zeit brauchen, bis sie entwickelt sind, angekommen sind, genau, etc. Ja. Also da muss man früh anfangen. Und ich finde, was da auf jeden Fall auch mit reinzählt, sind auch Marketing-Channels. Das ist ja auch eine gewisse Diversifikation. Wenn man jetzt nur
absolut, klar,
Meta drin hat, ja, ist das ja auch eine riesen Gefahr. Wenn da irgendwas nicht ganz glatt läuft, da bist du dankbar, wenn du schon früher mal mit Influencer-Marketing oder Native-Ads oder sowas angefangen hast. Also auch da sollte man auf jeden Fall frühzeitig das Haus auf mehrere Stelzen stellen, dass nicht beim ersten Windstoß das ganze Ding zusammenbricht.
Verkaufskanäle, das gleiche, Berend. Wie viele Händler verkaufen nur auf Amazon? Es ist so tragisch. Oder,
ja, oder nur im Shop.
Oder nur im Shop, genau. Also als Alibi haben die Amazon-Seller dann irgendwie noch 5% Shopify oder andersrum. Aber das ist natürlich, ich sag mal, hochgradig gefährlich, weil jeder, der, ich sag mal, überwiegend auf Amazon verkauft, der ist immer, ich sag mal, eine Kontosperrung vom Ruin entfernt. Und das ist so wenig im Bewusstsein. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob das dieses High-Five-Geben der Amazon-Bubble ist oder so, dass man sich da in dieser Community so sicher und so wohl fühlt, aber gar nicht bedenkt, dass Amazon im Grunde einfach nur ein Devil ist. Also ich hoffe mal, der Podcast hat jetzt natürlich eine hohe Reichweite, aber nicht zu hoch, nicht, dass mich Amazon hier abmahnt, aber das ist einfach bekannt, dass natürlich PayPal und Amazon, ich sag mal, die sind Unterstützer dieses Ökosystems, aber haben ihre ganz eigenen Regeln und die haben ihre Algorithmen und da entscheiden noch keine Menschen, das müssen wir uns vor Augen führen und eine Kontosperrung tritt einfach ein, weil ein Algorithmus zuschlägt. Und bis dann darauf mal Menschen reagieren in diesem völlig überforderten System, das dauert Wochen. Und ich glaube, davon kannst du auch ein Lied singen, Berend, dass diese Amazon-Kontosperrungen wirklich tödlich sind
teilweise. Ja, du, und auch teilweise, wenn Menschen reagieren, ist ja dann auch ab und zu mal die Antwort, ja, wir können nichts machen, der Account, der bleibt gesperrt und dann schießt du da. Habe ich jetzt gerade einen Kunden, macht über Amazon 10 Millionen im Jahr und der Account wurde komplett weggesperrt. So, also das ist eine knappe Kiste auf jeden Fall gewesen und es ist immer noch. Das ist sehr, sehr schwierig. Also da, ja, ich glaube, es ist klar, diverse Einkommensströme müssen am Start sein. Ansonsten kann es schnell vorbei sein. Dann haben wir Punkt Nummer 8.
Auf jeden Fall ab den ersten Umsätzen, und das gilt wirklich auch dann für 50K-Seller, baut euch eine Runway auf. Also Runway ist im Grunde die Dauer, die ihr mit dem bereits vorhandenen Kapital überleben könnt und die Fixkosten stemmen könnt, wenn euch die Umsätze überraschenderweise einbrechen sollten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was meine ich damit? Das betrifft einfach die Investitionsbereitschaft, das betrifft aber auch die Bereitschaft, wirklich in Fixkosten zu gehen, wie zum Beispiel Bürofläche, Angestellte und so weiter und so fort. Ich weiß, das ist gerade in der Anfangszeit, wenn man den Proof of Concept zum ersten Mal realisiert, immer ein bisschen schwierig, diesen exakten Zeitpunkt festzulegen. Ja, und Berend, ich habe deine Frage schon im Ohr. Du willst jetzt eine genaue Umsatzgröße haben.
Ganz genau. Und ich will auch wissen, was du empfehlen würdest. Also wie viel Prozent sollte man ungefähr so zur Seite legen, was du da empfiehlst?
Ja, na, da geht es weniger um Prozent, es geht um Zeitdauern. Also man sollte, wenn man ein halbes Jahr durchhält, dann ist das schon ziemlich gut. Also ich glaube, mit einem halben Jahr hat man eine gute Basis, ich sag mal, um dann auch, wenn es um Angestellte geht, denen eine gewisse Sicherheit zu geben, um auch selbst ruhig schlafen zu können. Ich glaube, wenn man allein unterwegs ist oder einfach das Ganze in einem kleineren Umfang durchführt, sollte man zumindest die nächsten mindestens 8 Wochen aushalten können. Also das geht jetzt insbesondere so an Gründer. Also das Thema ist für alle relevant, aber jetzt der letzte Aspekt geht wirklich an Gründer, die daherkommen und vor dem Game ganz neu stehen und sich wirklich überlegen, boah, wie viel soll ich jetzt investieren? Ja, nehme ich einen Kredit auf? Und für die allererste Investition. Und da würde ich immer sagen, ey, behaltet eure Relation im Blick und guckt auch, dass ihr davon leben könnt und dass am Ende des ganzen Spiels ihr immer als Person steht und dass ihr jeden Tag im Grunde Lebensmittel braucht und ein Dach über dem Kopf. Und dann sollte das auf jeden Fall mit einfließen.
Ja, 100%. Es wird auf jeden Fall kopfig für den einen oder anderen sein, der jetzt hier gerade zuhört, weil zum einen sagst du hier Geld, externes Geld irgendwie mitnehmen und arbeiten. Auf der anderen Seite heißt es ja, hier 6 Monate Fixkosten müssen irgendwie auf dem Konto liegen. Aber das sind auf jeden Fall beides extrem wichtige Punkte. Und ich kann das auf jeden Fall nur bestätigen. Die Zeiten, wo dieser Puffer nicht auf dem Konto war, da habe ich auf jeden Fall schlechter geschlafen, als ich es heute tue. Und am Ende des Tages ist ja die emotionale Gesundheit auch ganz maßgeblicher Faktor, der die Qualität der Arbeit und damit auch das Vorankommen des Unternehmens irgendwie bestimmt. Also allein aus emotionalen Gründen super wichtig aus meiner Sicht, damit rechtzeitig anzufangen und einen gewissen Puffer aufzubauen.
Die beiden Punkte widersprechen sich aber nicht. Wenn du jetzt sagst,
absolut.
Also wir haben einerseits das Fremdkapital und andererseits die Runway. Ja, es geht darum, Geschwindigkeit aufzubauen, aber auch die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Also wieder Metapher Rennsport oder Aviation, also Luftfahrt. Das ist im Grunde egal. Wenn ich die Flughöhe beim Fliegen steigere, muss ich aber auch die Sicherheitsvorkehrungen im Flieger, die Qualifikation des Personals und so weiter umso drastischer definieren, damit, wenn bei diesen hohen Geschwindigkeiten, hohen Flughöhen etwas passiert, das Personal entsprechend reagieren kann. Also ich gehe in beide Richtungen. Das bedeutet, was ich gerade eben meinte, wenn der Speed zulegt, erhöhe ich die Sicherheit. Das gleiche auch gerne mit dem Fremdkapital. Ich kann Fremdkapital mit reinnehmen, dann muss aber die Profitabilität und der Cashflow so fundamental gesichert sein, dass ich auch weiß, auf welche Wette ich mich hier einlasse. Weil nichts ist tödlicher, als wenn man irgendwie mit einem Produkt arbeitet, wo man eben Unklarheiten hat in den Zahlen und dann darauf mit einer 500.000 Finanzierung von der Deutschen Bank geht. Dann, das ist ein bisschen wie, also ich hebel ja immer, also das Ganze ist ja ein Arbitragegeschäft, ne? Und mit diesem Adspend, ich hebel ja, also Wareneinsatz, Adspend, das kannst du nennen, oder Beispiel nehmen, wie du möchtest, ich hebel immer etwas Vorhandenes und diesen Faktor, den ich da habe, also Faktor Profitabilität, Faktor Cashflow, der wird entsprechend gehebelt und wird dann im Grunde skaliert, großgezogen, so. Und das ist diese Abwägung von diesen beiden Parametern immer im Blick behalten. Und dann, glaube ich, hat man eine ganz gute Einschätzung der Gesamtsituation.
Absolut. Was ich auf jeden Fall auch schon zu häufig gesehen habe, sind irgendwelche Gründer, die echt ganz am Anfang stehen, die null Proof haben im Produkt, eine Einschätzung, boah, schwieriges Ding, so das richtig geil aufzuziehen, dass dann irgendwie ein Kredit von 100k oder sowas aufgenommen wird. Das ist auf jeden Fall eine Sache, sollte man auch sich sehr gut überlegen und vor allem einen gewissen Proof zumindest haben und auch eine Sicherheit, dass man da nicht ins Leere läuft.
Naja, auch da wieder noch ein Satz dazu vielleicht ganz kurz. Also es ist ja, ne, nimm mal die Gegenseite ein und frag dich mal, wie würde eigentlich ein Externer jetzt hier Geld vergeben, oder wie wäre es, wenn ich mein eigenes Unternehmen prüfen müsste. So, und es ist einfach so, wenn einfach die Basis so dünn ist, dass man schon bei der Bank irgendwie einen negativen Bescheid bekommt, hat das mit Sicherheit einen richtig guten Grund. Also deswegen wollen wir immer Business Cases haben und prüft euch einfach selber mit jeder Entscheidung, die ihr fällt. Nehmt die Gegenseite ein, weil ihr tut euch keinen Gefallen. Das ist so ein bisschen auch das, was ich immer wieder empfehlen kann. Ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr euch selbst eure eigenen Theorien für euch bestätigt, nehmt die Gegenseite ein und guckt ganz aktiv nach einer gegenteiligen Meinung, was dagegen sprechen würde. Hinterfragt einfach kritisch. Geht immer von schlechten Annahmen aus, nicht von den besten Annahmen aus. Die großen erfolgreichen Player sind nicht deshalb so groß und erfolgreich geworden, weil sie die krassesten hyperrealistischen Annahmen hatten, sondern wirklich, weil sie die Fundamentaldaten fest im Blick gehabt haben. Und es scheint immer so, als wenn Elon Musk und so weiter, als wenn die total abgespacede Ideen als erstes hatten und dann folgte die Wirklichkeit dieser Idee. Nein, der Trend im Kern, der war vorher unglaublich valide, absehbar, dass die Raumfahrt wichtig wird, dass die Satellitenversorgung extrem wichtig werden wird, dass die Menschen auf Elektro umsteigen, eine andere Mobilität wollen und so weiter und so fort. Das war der Kern. Das, was dann daraus kam, war keine Überraschung, sondern strukturierte strategische Arbeit.
Ja, schönes Bild auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Das war Nummer 8, genügend Puffer am Start haben. Was haben wir als neunten Punkt, den alle Marktführer eint?
Genau. Finance ist kein einmaliges Spiel. Finance muss fortlaufend betrieben werden. Das ist ein bisschen wie mit, jetzt auch wieder kleine Metapher, wie mit Fitness. Das heißt, wenn ich mich körperlich da sehr, sehr engagiere und gut unterwegs bin, und da rede ich aus der Realität, ich laufe gerne so Langstreckenläufe, steige auf Berge hoch und so ein Quatsch. Wenn man auf einem guten körperlichen Level ist und eine Leistungsfähigkeit hat und man macht 4 Wochen lang nichts, das merkt man, die Leistungsfähigkeit geht wieder runter. Bei den Finanzen auch, das ist nicht damit getan, dass man sich einmal hocharbeitet und das im Griff hat und dann wieder schleifen lässt. Man muss dranbleiben. Das muss eine tägliche Aufgabe sein. Das muss in die tägliche Routine übergehen. Ich würde empfehlen, wirklich die Financial Models immer aktuell zu halten, zu verbessern und auch da wieder selbstkritisch zu sagen, was sind mögliche Fehler in meinem bisherigen Financial Model, was will ich noch als weiteren Aggregatzustand abbilden, wie kann ich eine weitere Dimension abbilden, eine weitere Formel erfinden. Warum nicht mal eine Formel erfinden, die man selbst erschaffen hat, weil man sich denkt, die gefällt mir, die will ich haben, da kann ich einen Quotienten ermitteln aus 2 Parametern, ist doch schön, mach das einfach, bleib täglich dran, arbeite an deinen Finanzen und baust dir so ein bisschen ein, ich sag mal, entweder in die Morgenroutine, in die Wochenendroutine, spielt keine Rolle, aber täglich wirklich dranbleiben, regelmäßig sich die Zahlen angucken und 15 Minuten am Tag die Zahlen angucken, hält langfristig viel Ärger vom Hals.
Ja, und ist dann auch gleichzeitig, wenn man damit früh anfängt, die Lösung, die dieses bewährte Gefühl, sage ich mal, schafft, und das Gefühl für die Zahlen. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch empfehlen kann. Und da hast du vollkommen recht. Also es ist fortlaufende Arbeit auch. Gut, dann haben wir noch einen letzten zehnten Punkt. Da bin ich jetzt aber mal gespannt.
Ja, also der 10. Punkt ist tatsächlich, ich sag mal, ein Aspekt, den ich vorhin schon mal so ein bisschen kurz erwähnt habe, aber ich will
Haben wir
es
schon
wirklich mal
angerissen, ne?
rausstellen.
Ja.
Ja, weil ich es mal wirklich erwähnen möchte. Also diese Tool-Verliebtheit, das passt so ein bisschen in die Zeit, sage ich mal, weil es wirklich darum geht, dass man irgendwie für alles irgendwie mittlerweile eine App hat. Und ich würde wirklich, wenn es darum geht, wie kann man erfolgreich werden, davon ein bisschen Abstand nehmen. Also man sagt ja immer so, wenn man wirklich ein sehr, ich sag mal, erfolgreicher Gründer und oder auch Autor werden möchte oder Musiker werden möchte, legt mal dieses ganze Social-Media-Zeug weg. Also welche TikTok und Instagram mal einfach ein bisschen beiseite legen, damit deine wahre Kreativität zum Vorschein kommt und du dein Wesen verwirklichen kannst. Und das würde ich auch im Grunde hier für E-Commerce-Brands empfehlen. Nochmal, das ist so, dass diese Tools, ich sag mal, ganz oft ein starkes Marketing haben. Und ja, die Tools sind teilweise wirklich Hammer. Die überwiegende Anzahl der Tools sind aber bei Lichte betrachtet eher dürftig. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Werden aber als gefühlter Rettungsanker einfach wahrgenommen. Und nochmal, das ist ein bisschen auch wie die andere Metapher, die ich immer gern verwende. Wenn du in der Küche einfach sehr gut kochen möchtest, dann ja, du kannst dir, ich sag mal, für 800 Euro ein Messerset kaufen. Wenn du aber die Schnitttechnik nicht mehr beherrschst, dann spare dir diese 800 Euro und mache lieber diese Übung mit der Schnitttechnik mit dem alten Messer deiner Oma. Und wenn du das richtig gut kannst und du kannst die Zwiebeln hauchdünn schneiden mit so einem ollen alten Popelmesser, ja, so aus Blech, dann gehst du in den Laden und kannst dir für 900 Euro oder so ein Messerset kaufen, womit du richtig geil unterwegs bist. Oder auch beim Auto, ein BMW M4 ist ein tolles Fahrgerät, aber bitte erstmal fahren lernen und wirklich auch das Ganze mit dem Opel beherrschen, das Thema. Und dann als Krönung, als Add-on auf die guten Künste nachher ein BMW M4. Ich kann sagen, das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du mit der Sicherheit, du kannst wirklich Auto fahren, zu BMW reinmarschierst und du lässt dir einen M4 konfigurieren, als wenn du irgendwie, ich sag mal, das auf dem Pendelweg vom Büro nach Hause nur verwendest und eigentlich gar nicht weißt, wie man ordentlich driftet. Genau. Hier ist noch ein wichtiger Punkt. Tools sind niemals der Kern deiner Arbeit. Die sind immer ein Hilfsmittel. Also, du hast jetzt ein paar Mal klar erwähnt, es gibt auch andere sehr gute Tools. Die sind immer ein Hilfsmittel, um das, was du ohnehin gut kannst, zu unterstützen, um dir das abzunehmen. Die dürfen aber nicht deine Kompetenz ersetzen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und hier ist auch, ne, wir gucken ja immer, was machen die Erfolgreichen? Die Erfolgreichen haben einfach diese krasse Expertise und lassen sich durch Tools unterstützen. Es wäre niemals so, dass wenn du denen die Tools wegnimmst, dass die dann hilflos sind. Nee, die haben die krasse Expertise und sagen, Alter, wir haben das Tool nicht mehr. Dann komm, gerade mal ein Whiteboard, wir bauen dieses Tool eben hier mit dem Edding eben nach und komm morgen wieder, dann haben wir die Metrik im Grunde für uns nachgebaut, weil sie es komplett verinnerlicht haben und weil alle Abläufe und Zusammenhänge stark verinnerlicht sind. Klingt erstmal unbequem, aber macht das auf jeden Fall.
Ist so, also ich bin da hundertprozentig bei dir. Also ich kann das bestätigen, wenn man keinerlei Verständnis für die Zahlen hat und dann mit einem Tool wie Klar oder Lifetimely, Metoric, um ja nochmal ein paar Alternativen zu nennen, die im Grunde auch eine ähnliche Funktion haben. Wenn man damit anfängt zu arbeiten, dann ist das Erste, was passiert, Überforderung. Man steigt nicht durch und man hat gar keinen Bock, sich weiter damit zu beschäftigen. Man hat es dann eingerichtet und arbeitet aber null damit. Aber wenn man die Hausaufgaben gemacht hat und mit der Good Old Excel-Tabelle mal eine Zeit lang gearbeitet hat, wenn man es dann einrichtet, dann kann man auch richtig damit arbeiten und da was rausziehen. Also da würde ich hundertprozentig bei dir, Tools sind eine Ergänzung, ein Hilfsmittel, um Dinge effizienter, schneller zu machen, zu automatisieren. Und dann können die auch sehr, sehr gut sein.
Tipptopp. Das waren, glaube ich, 10 gute Tipps, oder? Wenn man die befolgt, wenn ihr die befolgt, wo ihr gerade den Podcast über eure Kopfhörer in der U-Bahn hört, beim Wandern, wie auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, gar nicht so gering. Also kann ich nur empfehlen.
Ja, gute Punkte auf jeden Fall. Wenn man jetzt sagt, boah, das ist so komplex und da waren jetzt so viele neue Punkte dabei. Man ist auch vielleicht schon auf einer gewissen Größe, wo es super Sinn macht, da tiefer reinzusteigen in das Thema. Für wen ist eine Zusammenarbeit mit euch interessant und wie erreicht man euch?
Ja, genau. Also wir helfen gerne E-Commerce-Brands, die, ich sag mal, so zwischen 1 und 2 Millionen Euro am Anfang, am unteren Level liegen. Da macht es Sinn, mal, dass wir uns auf jeden Fall die Köpfe zusammenstecken. Und wir betreuen Kunden momentan hoch bis 25 Millionen Euro. Dazwischen auf jeden Fall greift zum Telefonhörer. Oder, nee, Telefonhörer ist ja momentan nicht mehr so angesagt. Also dann würde ich sagen, kommt auf LinkedIn. Ja, auf LinkedIn. Und da Robert Liebisch findet ihr mein Profil. Ansonsten auch die Webseite cashflowisking.net, in der Mitte schön durch Bindestriche abgetrennt. Und dann können wir auch sehr gerne sprechen. Also nochmal, was ich sehr oft sehe und mein Team auch, sind einfach, ich sag mal, dass ganz oft so eine Handlungsparalyse einfach vorliegt und dann Übersprunghandlungen kommen. Das braucht's alles nicht. Man kann gerne mal einfach sprechen, sich die Situation angucken. Das ist am Ende, Behrend, und das kannst du ja nur bestätigen. Ich höre deine Podcasts ja auch immer. Alles am Ende nur einfach ein logisches Zahlenspiel. Also eine reine Mathematik. Und es geht immer gar nicht so sehr darum, alles besser zu machen als die anderen, das ist vielleicht mal ein bisschen konträr zu dem Titel des heutigen Podcasts. Also das war extrem sinnvoll und hilfreich, glaube ich. Aber es geht gar nicht so sehr darum, alles immer besser zu machen als die anderen, aber einfach die Fehler der anderen zu vermeiden und auch mal den Fehler im eigenen System zu finden. Und ich glaube, wenn man da mal die Köpfe zusammensteckt, mal einfach die Zahlen anguckt, schaut, was steckt denn dahinter, dann kann man diese Fehler finden und dann geht's gut voran.
Safe. Und es geht auch darum, einfach die Basics. Das war ja jetzt kein Zauberei, was du hier gerade vorgestellt hast und die Punkte, die du da angesprochen hast. Es ist am Ende Basic E-Commerce, Basic BWL. So, wenn man da halt noch keine Erfahrung mit hat, auch auf so einem Niveau, man macht zum ersten Mal, man ist zum ersten Mal Gründer, ist ja klar, dass es für einen wirkt wie irgendwie Zauberei und super, super crazy Shit, aber es sind die Basics. Man muss die Basics richtig machen und wenn man die richtig macht, dann hat man 90% der Gleichung auch schon fertig und dann kann man auch das gewisse Extra noch reinbringen. Und
Die Basics, ich sag mal, immer wieder reproduzieren, immer wieder kontinuierlich, gewissenhaft durchführen. Und dann ist es im Grunde eine reine Fleißarbeit. Das ist nichts anderes, als ein CEO macht. Der muss ja auch jeden Tag Mitarbeitergespräche führen, sich jeden Tag Gedanken machen über die Strategie. Und wenn er das am Montag gemacht hat, geht es am Dienstag an der gleichen Stelle weiter. CEO ist wahnsinnig monoton, CFO ist auch sehr monoton. Aber beides muss sehr, sehr sorgfältig gemacht und durchgeführt werden. Mit einer unglaublichen Versessenheit darauf, das immer, immer wieder zu exerzieren, dieses Thema. Und der einzige Unterschied, und das ist noch ein guter Punkt zum Abschluss vielleicht, zwischen CEO und CFO ist einfach, dass der CEO, ich sag mal, sehr progressiv handeln muss. Der muss mal sagen, wo es hingeht und muss halt krasse Träume entwickeln. Und der CFO, der muss halt eher degressiv handeln und muss mit zunehmendem Tempo eher, ich sag mal, begrenzen, Risiken erkennen, Risiken eingrenzen. Also CEO und CFO, weil es so gerade erwähnt wurde, die sind eine wunderbare Ergänzung nebeneinander. Und das ist auch noch so ein Tipp, den ich immer gebe, den Gründern, wenn es dann wirklich, ich sag mal, eine gewisse Flughöhe kommt, dass es echt relevant wird, was da getan wird, dann diese Rolle des Gründers und Geschäftsführers mit einer starken Markenvision, Produktvision abzugrenzen von den Finanzen. Weil, nochmal, der Spirit von diesen beiden Disziplinen läuft zuwider. Das ist entgegengesetzt. Von einem CEO erwarten wir, was ich gerade eben meinte, die extreme Attacke auf die Märkte. Und vom CFO erwarten wir, dass der diese Attacke durchorchestriert in Zahlen, damit nachher der Markt das Ganze akzeptiert, die Investoren sagen, ist ja ein geiler Case, den kaufen wir. Wenn man den CEO nur laufen lässt, dann wird es ein wildes Durcheinander und nach einem halben Jahr ist Feierabend, habe ich nur einen CFO, dann rechne ich mich dumm und dämlich, verkaufe kein einziges Produkt. Die Mischung macht's. Und da kann ich nur appellieren, mein letzter Tipp für heute, Berend, dass die Gründer trotz ihres extrem starken Egos auch dann mal irgendwann an dem Punkt sind zu sagen, ich gebe den Finanzteil einfach ab, lasse das jemand anderen machen, damit eben beide Disziplinen perfekt ausgespielt werden.
Ja, safe. Und dann kann man auch die eigene Rolle als CEO, der nach vorne geht, viel besser wahrnehmen, wenn man halt diesen anderen Part nicht haben muss und voll in der Energie drin sein kann. Finde ich gut. Ich verlinke die Website und auch das LinkedIn-Profil in den Shownotes, wer da anfragen möchte. Und ich bedanke mich, Robert, für die ganzen geilen Insights. Da war viel Cooles dabei und ich hoffe, dass jeder, der jetzt bis zum Ende dran geblieben ist, hier gut was mitnehmen konnte. Aber sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht bis zum Ende dran geblieben. Von dem her, Hut ab, waren gute Punkte dabei. Vielen Dank dir.
Danke dir auch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Robert.
Tschüss.